ARD. Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Hallo Kim, du bist so weit entfernt von mir.
Und doch so nah. Ja. Merkt ihr, das ist eine schöne Titelmelodie, könnte ein schöner Song werden. Ja, ich bin in Baden-Baden, ich grüße euch alle aus Baden-Baden.
Was machst du da? Bist du zur Kur oder im Spielcasino?
Ach, ich stelle immer vor zur Kur.
Ja.
Ach, herrlich. Und abends ins Spielcasino, genau, tagsüber Anwendungen. Kaviar essen, Champagner trinken, so könnte
und
man...
Rennbahn vielleicht auch noch. Galopper.
Ja, Galopper. Nee, Galopper, die Hopper ist nicht. Wir sind hier beim SWR. Wir zeichnen hier schon seit über 20 Jahren. Sagt die Wahrheit, das ist ein sehr schönes Rateformat. Unter anderem mit Smudo von den Fantastischen Vieren und Pierre M. Krause, der leider ein Jahr jetzt weg war, aber glücklicherweise wieder da ist. Wir sind alle sehr happy. Und das machen wir jetzt gerade. Jetzt zeichnen wir hier gerade wieder eine Staffel auf. 9 Folgen, 3 Stück am Tag und ich lerne die spannendsten Leute kennen.
Na, das klingt doch gut. Ist schade für uns hier, dass du so fern bist. Aber mit der neuen Technik geht das alles. Ich habe dich hier in so einem großen Rahmen. Du fällst also nicht aus dem Rahmen. Du passt in den Rahmen rein und siehst fantastisch aus heute früh.
Findest du? Danke, das ist sehr nett von dir. Möchtest du vielleicht noch wissen, wenn ich sage, ich lerne fantastische, großartige Menschen kennen, wen ich zum Beispiel hier kennengelernt habe?
Ja, dann erzähl mal.
So kuriose Berufe oder Begebenheiten. Also jetzt haben wir zum Beispiel Katharina Raab da gehabt. Und Katharina Raab, die ist Miniaturkünstlerin und der folgt die schon ewig auf Instagram. Die hat über 500.000 Follower. Und zwar macht die so in Miniatur, in so Streichholzschachteln zum Beispiel, baut die kleine Welten. So, also das ist unfassbar. Mit Pinzetten und also das musst du dir eigentlich mal angucken. Katharina Raab kann jedem ans Herz legen. Und dann gleichzeitig hatten wir aber auch noch einen Mann dabei, der alleine bis nach Florida über den Atlantik gerudert ist. Und du weißt, wenn du ruderst, du fährst ja rückwärts. Also der hat sich alle paar Züge hat er sich umgedreht, ob er noch in der richtigen Richtung mit seinem Navi ist. Hatte Begegnungen mit Buckelwalen und Tag und Nacht, 131 Tage war der allein auf dem Atlantik.
Und dann im Ruderboot, also, ja? Also nach viel Vergnügen. Also
im Ruderboot,
das
ja.
Das muss man aber auch, musste nicht nachmachen, Kim.
Nee, also der wollte halt seine Grenzen
die Komfortzone zu verlassen. Das hat bestimmt geklappt. Aber es ist spannend, was die Leute alles so machen, ne?
Ja, aber ich habe dabei festgestellt, ich bin überhaupt nicht der Typ, der an irgendeine Grenze will. Hast du sowas? So ein Bedürfnis?
Na, also ich habe jetzt keine Liste, wo ich sage, da musst du nochmal drüber. Also so wie Bungee-Springen oder Fallschirmspringen oder sowas habe ich alles nicht. Nö, man stößt ja öfters an seine Grenzen und vielleicht kommt man ja dann auch darüber hinaus. Ja, ich war auch am Wochenende bei unseren Podcast-Kollegen Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein sehr erfolgreicher Podcast.
Ja,
und seit 2017 musst du dir mal vorstellen. Wir hatten jetzt Einjähriges am 1. November gehabt. Ich dachte, das ist bei uns auch schon viel länger in der dritten Staffel jetzt. Aber das war tatsächlich auch ein Einjähriges Anfang November. Und die machen das seit 2017. Und da war jetzt in der Urania vor Publikum, also da gehen ja doch ein paar hundert Leute rein, war eine fantastische Atmosphäre und da haben die zwei Sachen aufgezeichnet. Und diesmal war Talk ohne Gast, denn eine Folge denn doch mit Gast und das war ich. Das hat Spaß gemacht.
Die sind ja auch wahnsinnig erfolgreich, ne?
Ja, die haben wirklich, sind wir noch ein bisschen entfernt, aber wir bemühen uns ja darum, da anzuschließen.
Ja, aber guck mal, ein Jahr erst. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Richtig, also wenn wir dann also 8 Jahre hier unseren Podcast machen, dann sind wir auch vielleicht soweit. Und wir hatten auch ein schönes Thema, das können wir heute vielleicht auch nochmal besprechen im anderen Zusammenhang, so Berlin-Gefühl und stolz sein auf die Stadt und wie lebt es sich in Berlin, das war auch eins der Themen und da freue ich mich auch, dass wir auch darüber reden werden.
Sehr schön. Und zwar können wir das nachher, ich werde dir noch, machen wir schon mal einen kleinen Teaser. Ich werde dir was über das neueste Musical, was demnächst im März in Berlin starten wird, erzählen.
Da bin ich gespannt.
Und wer da alles war und wie das alles war. Aber sag mal, du bist heute tatsächlich zum ersten Mal, seitdem ich dich kenne, bist du etwas, ich möchte es jetzt noch nicht mal unpünktlich nennen, aber bist du etwas später als verabredet.
Ja, sonst war ich immer 5 Minuten davor da und jetzt war ich 10 Minuten danach da, weil mein Anschlussbus an die U-Bahn irgendwie ausgefallen war oder erst der nächste kam und ich warten musste. Aber es war noch Luft, Gott sei Dank. Aber Sonst muss ich sagen.
Aber du bist nicht in der Baustelle gelandet.
Nee, das kann ja alles noch passieren. Es ist ja zurzeit ganz furchtbar. Baustellen ohne Ende und vor allen Dingen die A100 wieder. Die war jetzt ja sowieso schon 2 Wochen in der nördlichen Richtung so zweispurig oder einspurig sogar, weil sie da die Asphaltdecke neu machen. Das ist ja alles in Ordnung, muss auch alles sein. Hat sich auch nochmal verlängert. Jetzt bis Ende des Wochenendes soll es sein. Und jetzt ist aber gestern also auf einmal auch noch Einspurigkeit über der Mecklenburgischen Straße gemacht worden, weil die Brücke dort auch wieder irgendwelche Mangelerscheinungen zeigt. Und dann staut sich das daher. Und bei mir zu Hause fahren sie alle mit der Umleitung da vorbei. Es ist Wahnsinn. Und dann fährst du ja automatisch wieder nächsten Stau rein. Und wenn noch gebaut wird, dann geht's ja. Aber oft wird gar nicht gebaut.
Ja, aber dann denken wir immer, glaube ich, fälschlicherweise, da passiert ja überhaupt nichts. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass eine Baustelle auch nicht einfach so brach liegt. Ich meine, jetzt habe ich den ehemaligen Regierenden.
Ist so. Ist
ja,
so.
Genau. Erklär uns das doch mal. Das ist doch eine Unverschämtheit. Ich habe immer gedacht, es liegt vielleicht am Kräftemangel oder dass einfach unerwartete Themen auftreten. Es gibt ja auch so viele Gewerke, die da miteinander reingreifen müssen und mitspielen müssen. Und du weißt ja nicht, was unterm Asphalt alle.
Ja, aber das soll man also eigentlich koordinieren, bevor man anfängt und nicht Folgendes machen, dass man dann eine Gasleitung legt und dann eine Wasserleitung und alles immer extra wieder zubuddelt und dann 5 Tage später wieder aufbuddelt. Da soll es eigentlich eine Koordinierungsstelle geben. Und dann habe ich immer so den Eindruck, dass diese Tiefbaufirmen, ich habe das auch oft mit der Fachgemeinschaft Bau, die da auch dort zuständig ist, diskutiert, immer Aufträge annehmen, auch teilweise, weil EU-Mittel damit verbunden sind, die man dann irgendwie anfangen muss. Ja, dann richten die Baustelle ein und dann passiert aus welchem Grund auch immer gar nichts und dann bleibt die Baustelle. Und wenn da nicht irgendjemand mal wirklich riesigen Protest macht, dann ist auch, wenn die Baustelle fertig ist, werden auch nicht die Schranken da abgebaut, sondern die bleiben dann erstmal auch noch ein paar Monate stehen und dann kommt noch der kleine Steinmetz, der da diese Pflastersteinchen da macht.
Den es ja kaum noch gibt.
Eben. Dann dauert es auch wieder. So, also da wirst du irre. Und zurzeit ist das gefühlte Gefühl in der Stadt, egal wo du hinfährst, immer musst du eine Umleitung fahren, weil da immer wieder irgendeine Sperrung ist, eine Baustelle ist, die Fahrbahn reduziert. Also ein Riesenproblem mittlerweile.
Hast du so auch gemotzt, als du noch Bürgermeister warst und mit Baustellen?
Ja, ich habe mich jedes Mal darüber aufgeregt.
Fair enough. Also du hast gesagt, man muss sich einfach nur laut beschweren oder die richtigen Leute müssen sich beschweren. Das bringt doch nichts, wenn ich mich beschwere.
Naja, gut, also alles nur so hinnehmen ist ja auch nicht gut. Ich weiß noch, ich hatte bei mir mal bei meiner U-Bahn-Station, da wollten die einen Aufzug bauen. Ja? So, dann haben sie irgendwann festgestellt, da, wo der rauskommen soll, liegt ein Starkstromkabel. Also wurde das abgebrochen. Aber die Baustelle wurde nicht abgebaut. Und irgendwann lief mir die BVG-Chefin über den Weg. Dann habe ich mich da beschwert. Ja, dann ist wenigstens passiert, dass die Baustelle wieder zurückgebaut wird. Jetzt ist aber schon wieder der zweite, hat man bis zum Sockelgeschoss da so einen Aufzug gebaut. Und jetzt fehlt ja aber der zweite Teil, damit man dann auf die Straße kommt. Also ein kleiner Schildbürgersteig. Jetzt bauen sie den. Die Baustelle ist jetzt auch geplant für 1,5 Jahre, für so ein halbes Geschossaufzug. Und immer wenn ich da vorbeikomme, ich höre keinen Baulärm, ich sehe keinen Bauarbeiter, nischt, da kriege ich dann auch wieder so einen Hals. Ja? So, und das ist ja nicht nur bei mir an der U-Bahn-Station so, sondern in der Yorkstraße beispielsweise. Das dauert auch schon ewig. Ja? Und da kann man...
Ja, natürlich, in Kreuzberg, überall.
Überall.
Ja, ja. Aber nun kennen wir ja nicht alle die Leute, die du kennst. Also ich treffe nicht die BVG-Chefin oder was du hast gesagt, bei der ich mich mal eben beschweren könnte.
Ja, das ist eine Sisyphus-Arbeit. Da werden sich noch andere Generationen, glaube ich, die Zähne ausbeißen. Und hattest auch wieder eine erfolgreiche Riverboat-Sendung gehabt mit interessanten Gästen. Ja.
Ja, oh ja, sehr spannende Gäste. Und mit einer verstehe ich mich ja immer besonders gut. Die ist jetzt auch, die gehört schon für mich mit zur Riverboat-Familie, nenne ich es ja immer. Wenn Leute halt regelmäßig kommen, dann sind sie einfach ein herrlicher Hupfer unserer kleinen Farbpalette. Und das Schöne ist, man setzt dann einfach so direkt an und fängt nicht mehr bei Null an, sondern man hat dann so ein Gefühl für ein Miteinander. Und dann kann es aber auch mal passieren, dass so saloppe Sätze rausrutschen, bei denen man dann im Nachhinein denkt, oh mein Gott, war das jetzt vielleicht zu salopp? Und dabei weiß man aber, wenn man sich miteinander kennt, ach komm, das ist jetzt wirklich sehr lustig gemeint. Und so war es auch in unserem Fall. Katrin Sass war bei mir in der Sendung. Und ich glaube, Katrin, wir haben danach noch bestimmt zweimal telefoniert, fünfmal hin und her geschrieben, ob das in Ordnung war, so wie wir das da gemacht haben für den anderen.
Also ich habe das,
ich habe das gesehen
ja, und habe gedacht, oh, also dafür, dass die beiden ja beste Freundinnen sind, war es doch mit ein paar Frequenzen in der Atmosphäre.
Da hat er auch eine eigene Couch, der Lucky, ne? Bei dir zu Hause, ja, sag jetzt nicht, dass das jetzt auch nicht stimmt.
Doch, das stimmt, aber das habe ich nie gesagt. Ich weiß nicht, woher du das weißt.
Es ist nicht so, dass ich nur falsche Sachen recherchiere.
Nein,
offensichtlich auch.
Das weiß ich, ich war oft hier. Das war immer auf den Punkt. Heute bist du ein bisschen durcheinander.
Wir sorgen dafür die atmosphärische. Wollen wir sie mal reinholen?
Ja, wir.
Unsere Leitung?
Der Promi-Anruf.
Weil Katrin steht auch schon, ich weiß nicht wie lange, bei mir im Buch, im Telefonbuch. Und ich glaube, jetzt wird der Michael, unser Redakteur, jetzt gerade ihre Nummer wählen. Ich hab Katrin auch wirklich jetzt die letzten Tage mal. Denk dran, du weißt, dass wir anrufen werden. Nicht, dass wir es, dass sie es vergisst. Das haben wir auch noch nicht gehabt, ne, Klaus?
Hallo Katrin.
Guten Tag, ihr Lieben. Mein lieber Klaus, wie geht es dir?
Mir geht es gut und dir, wie ich ja gesehen habe bei Riverboat, ich habe deine Passage da mir angeguckt mit Kim, dieses wunderbare Dialoggespräch mit leichten atmosphärischen Schwingungen.
Was heißt das?
War ja ein bisschen mal klar, nein, nicht kontrovers, nein, ihr habt ein bisschen Geplänkel gehabt, ne?
Naja, ich wollte doch bewusst ein bisschen die ganze Sache auflockern.
Das war inszeniert.
Nein, von mir, von Kim aus nicht, aber ich bin dann halt immer etwas, ich denke immer, ach, jetzt musst du mal ein bisschen Leben in die Bude bringen.
Das hat geklappt.
Ich habe ja Kim auch gefragt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Sie hat gesagt, nein.
Humorisch geblieben.
Für die Zuschauer war das hochinteressant.
Ich werde nächstes Mal ganz ernsthaft antworten.
Nein, Humor, du musst locker bleiben und Humor haben und das hast du und das hat sich auch gezeigt. Und wenn da eine falsche Recherche ist, dann muss man das auch mal sagen dürfen, ne? Sag mal, und du hast Berlin verlassen?
Ja, ich bin jetzt in meiner Heimat in Meckpomm, wo absolut Ruhe ist, wo alles sehr klein und gemütlich ist, wo, ja, es passieren hier andere Dinge.
Ist das direkt in Schwerin oder wo ist das?
6 Kilometer weg.
Ach, das ist ja dann dichte Bi.
Dichte Bi, sagt man hier. Und von der Terrasse auf gucke ich dann auch auf meinen Schweriner See.
Oh, schön. Ja. Und das Schloss ist
und vor allem wieder im Schoße der Familie, ne? Das ist ja auch schön, glaube ich. Irgendwann hat man so ein Alter oder so eine Sehnsucht nach nochmal so ein bisschen diese Heimat und dieses, ja, den Schoß halt wieder zurückzukehren.
Nee, habe ich nie gedacht. Und tatsächlich ist es passiert. Nie habe ich das vermutet, um Gottes Willen. Ich wollte raus damals aus dieser kleinen Stadt, aus diesem Niefisch-Piefing, was man da so denkt mit 20, mit 25, Schauspielschule Rostock, oh, schon wieder Meckpomm weg. Und wo gehst du hin ans Theater? Nein, nach Frankfurt oder?
Es waren die wirklich tollsten 8 Jahre.
Die Stadt, das Theater, nein, es war Freiheit, es war alles nur schön. Oh Gott. Ich kann es mir heute nicht mehr vorstellen.
Ich fand ja Goodbye Lenin wirklich toll. Aber ich weiß, dass es kontrovers war, dass gerade Menschen aus der früheren DDR das nicht so gut fanden, weil sie meinen, das wird da so ein bisschen so klischeehaft dargestellt. Wie war dein Empfinden?
Ja, ich fand das so dumm. Es waren auch Kritiker aus der DDR dann der Meinung, nein, sowas müsste ein ehemaliger DDR-Regisseur machen. Ja, dann soll er es ja machen, hat er ja nicht. Also ich finde es im Gegenteil wunderbar, dass das einer gemacht hat, der nicht aus der ehemaligen DDR kam, weil der hatte eine ganz andere Draufsicht. Und Wolfgang Becker hat sich 4 Jahre vorbereitet, bis hin zu meinem Bett, die fast erstickt wäre. Da hat er zur Requisite gesagt, los, das Bett abziehen, die hatten andere Betten, die hatten nicht so leichte. Holt mir so ein DDR-Bett. Ja. Es war bis ins Detail, die Tapete stimmte nicht, der hat alles wieder abreißen lassen, weil der war so genau. Auch den haben wir nun gerade beerdigt, also boah.
Nee, also war wirklich ja auch einer der ersten Filme, die sich getraut hatten, sich mit der DDR-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Später kam ja doch noch eine danach. Weißen See beispielsweise hast du ja auch gut mitgespielt.
Das, das war Fernsehen. Das eine war Kino, das andere war Fernsehen. Aber ich sage immer, meine Berg- und Talfahrten waren wahnsinnig und die gehen jetzt so weiter. Die gehören wahrscheinlich zu mir. Aber es ist schon unglaublich und ich frage mich immer, oh Gott, was ist da passiert? Und ich, wie ich es immer sage, ich danke dem Universum.
Aber hast du denn das Gefühl, dass deine Berg- und Talfahrten jetzt immer noch so sind? Ich habe eher das Gefühl, dass du ein bisschen zur Ruhe kommst, dachte ich.
Zur Ruhe ist richtig, aber auch in der Ruhe liegt eine gewisse Kraft, die dann immer wieder nach unten geht. Und ich denke, holla, was ist das jetzt? Bin ich hier wirklich zu Hause? Oh Gott, ich muss wieder nach Berlin. Nein, alles in Ordnung. Und dann klingelt's und dann denke ich, oh Gott, was will der Mensch? Ach, da ist nur ein Paket. Also, es sind kleinere Fahrten nach unten. Aber diese Bewegung bleibt immer. Und eine Freundin hat mal hier zu mir gesagt, was? Ich habe eine Geschichte ganz normal erzählt. Da klingelt's und der Hund ist weggerannt, bla bla. Bei dir gibt's aber jeden Tag irgendwas, hä? Ist er ja... merkt das auch gerade, es hört nicht auf. Nicht mehr diese Talfahrt, wie es früher war oder so, aber es schwankt immer noch so. Ja, aber ich finde ja immer, man muss mal diese Tiefen erlebt haben, um sich dann wirklich auch am Leben freuen zu können, an Kleinigkeiten. Und da finde ich schon wichtig.
Das war toll.
Alles Liebe, alles Gute für dich. Genieß die Ruhe in Schwerin und in Berlin sind alle Türen für dich geöffnet.
Mein Herz, ich umarme dich, ich küsse dich und vielen Dank, dass wir dich heute anrufen durften.
Ich auch, ich umarme dich auch. Du bist das Beste, was ich habe an Talkshows-Masterin.
Oh, ich liebe dich, ich liebe dich.
Tschüss. So.
Wunderbar. Vielen Dank und bis bald.
Ciao.
Na, da merkt man doch, dass ihr euch wirklich gern habt und dass das ein bisschen Geplänkel war da bei Riverboat, aber nicht schlimm und ganz lieb.
Genau. Kommt ja auch immer drauf an, wie man das sieht. Es haben sehr viele als Humor auch schon so empfunden und einige aber auch wie du eben als na. Aber ich glaube, die wollten ja noch irgendwas sehen. Ja.
Nein, das war aber spannend auf jeden Fall. Ja.
Also, es war auch eine Mörderquote, muss man einfach mal sagen. Und da hat Katrin ja auch recht, immer dieses, oh, da passiert immer nichts. Also wenn gar nichts passiert, finde ich es auch nicht gut.
Für mich ist immer legendär Romy Schneider und Burkhard Driest. Ich mag sie.
Ja, mag das fällt mir wirklich. Gleich der Knopf aus dem Ohr.
Ich mag sie wirklich. Ja. Oder mit unserem Enfant terrible.
Nina Hagen.
Klaus Kinski. Ja, Nina Hagen auch. Oder Klaus Kinski, das war auch immer risikobehaftet. Also manche Leute in die Talkshow einzuladen, ist zumindest riskant.
Ja, aber zum Beispiel Winfried Glatzeder, ja? Mhm. Winfried Glatzeder. Ich liebe den auch, weil der auch nie das macht, was man denkt, was man macht als Talkgast. Der nervt, der stört, der ist patzig, ampig und er ist genial bei all dem.
Siehste.
Und deshalb hat Katrin sich das auch rausgenommen zu sagen, sag mal, du bist überhaupt nicht auf dem Punkt heute.
Naja, und ist ja auch eine Herausforderung für die Moderatorin. So soll es sein.
Die Frage der Woche.
Wir haben wieder von unserem Redakteur einen Umschlag mit einer Frage bekommen.
Ja.
Werde ich mal vorlesen. Oh. Welcher Song hat für dich, liebe Kim, eine besondere Bedeutung und warum?
Aber nicht nur liebe Kim, ne? Das steht bestimmt für euch.
Das steht, Kim steht nicht explizit drin, aber ich habe das jetzt gleich mal nicht weitergegeben, weil du bist ja die Musikerin.
Also pass auf, einer ist ganz schlimm. Also erstmal Olivia Newton-John war für mich immer das Größte mit John Travolta. Das war für mich, da stieg ich so ein, in die Musikgeschichte einzukrabbeln. Aber da, kurz davor gab es ein Mädchen, was im Nachthemd, in einem Nachthemd mit langen Haaren und ich glaube, sie hatte noch einen Teddy im Arm, bei Dieter Thomas Heck neben einem Bett stehend auf der Bühne sich befand. Kannst du dich daran noch erinnern? Hast du eine Ahnung, wen ich meine?
Nee.
Andrea Jürgens mit dem furchtbar emotionalen Scheidungslied.
Und das habe ich meinen Eltern dann immer im Schlafzimmer, also ich dann auch, bin ich auch mit meinem Schlafanzug dahin und habe denen das einmal vorgesungen, das Lied. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Andrea Jürgs? Ja, so kann man ein Thema auch kaputt machen und beenden. Nee,
beenden ja nicht. Ich muss ja auch noch meins noch sagen. Ich hatte ja mal sehr gerne, ich habe als junger Mann gerne getanzt und klar, und für so Körperkontakt war ja immer so ein Blues immer so toll. Ne? Und eins meiner Lieblingslieder war neben Je T'aime, aber vor allen Dingen auch Nights in White Satin.
Nights in White Satin, never reaching the end.
Und das ist so schön, ja. Und da konntest du so schön danach tanzen und ja, schmusen. Das war so in meiner Jugend doch so ein bleibendes Erlebnis musikalisch. Magst du auch Nights in White Satin?
Ich frag, weißt du was, wo ich gerade bin?
Ja?
Ich bin gerade bei dir schmusend bei Je T'aime.
Das habe ich mit einer guten Mitschülerin bei der katholischen Fete in unserer katholischen Gemeinde getanzt. Und das war ja damals doch schon ein ziemlich provokanter Song.
Mhm. Und waren Gefühle im Spiel?
Ja.
War es einfach nur ein Tanz?
Nein, das war schon alles sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. Ja, da hat jeder so irgendwie so Schlüssellieder, glaube ich, in seinem Leben.
Ja, Musik ist ja wie Gerüche, wie Geschmäcker, wie so Lieblingsgerichte, die einen sofort in so eine Situation wieder zurückversetzen.
Mhm.
Stimmt, oder? Was auch immer bei mir ist, es wird auch nie aufhören, schöne Gefühle hochzubringen, ist Dancing Queen von ABBA. Das geht immer bei mir.
Mhm,
da habe ich auch viele schöne Geschichten.
Ja, also überhaupt ABBA-Songs, ne? Weil man danach auch immer gut tanzen konnte, auch, ne?
Ja. Und das war auch so meine erste Platte, meine erste Langspielplatte, die ich mir selber von meinem Taschengeld gekauft habe. Voulez-vous.
Couché.
Sag mal, du bist heute ein bisschen hormonell unterwegs, Klaus.
Naja.
Das ist doch nochmal so ein herbstlicher Frühling, der da gerade Einzug
hält. In meinem Alter von Herbst zu reden, ist ja schon interessant. Ja. Mhm. Naja, aber Musik prägt unser Leben und wir freuen uns, dass es gute Musikproduktionen gibt. Und da kannst du auch was erzählen.
Der Klaus ist heute ein Weltmeister der Überleitungen. Du möchtest, dass wir jetzt das musikalische Neue, was es bald in Berlin geben wird, nämlich ab März nächsten Jahres, ein neues Musical. Und man sagt jetzt schon, dass das für Berlin das Berlin-Musical werden wird. Das heißt, wir sind am Leben und dann anderen auch schon, warte mal, das war doch ein Song von Rosenstolz, genau. Es sind Peter Plate und Uslio Sommer, die als Intendanten im Theater des Westens in Berlin ihr dann 4. Musical rausbringen werden. Und Wir sind am Leben ist ein Song, den man von Rosenstolz kennt. Den haben die 2009 geschrieben und hatten damals schon überlegt, ob sie ein Musical draus machen. Und haben es halt jetzt tatsächlich in die Tat umgesetzt. Und da war jetzt die Pressekonferenz, die ich moderiert habe am Montag. Und da haben die Darsteller und Darstellerinnen schon einige Songs live präsentiert, auch im Originalkostüm. Und Klaus, das wird dein Herz öffnen, erreichen, erobern. Treffen, wir werden lachen, wir werden weinen, wir werden in Erinnerung uns miteinander unterhalten. Ost, West, Freiheit, es geht um die 90er. Es geht eigentlich um das Gefühl, was auf einmal war, als es keine Mauer mehr gegeben hat.
Naja, und die beiden, Ulf und Peter, sind ja auch so ein Beispiel dafür. Der eine aus dem ehemaligen Westen und der andere aus dem ehemaligen Osten. Und die haben in ihrer Biografie ja vieles selbst erlebt. Und sicherlich wird das Musical auch biografische Züge haben, nehme ich mal an.
Auf jeden Fall. Also ne, Peter Braunschweig, Ulf Jena. Ja, absolut. Und da gibt es zum Beispiel auch Rosi. Rosi hat einen Friseursalon und Rosi, gespielt von Steffi Irmen. Also kongenial, einfach großartig, singt dann Salon Rosi und in dem singt sie dann, dass alle bei ihr waren, alle. Von Frank Schöbel über Wolfgang Lippert und dann kam Kathi Witt, sie war mein schönster Schnitt. Da geht ihr das Herz auf. Und dann singt sie aber eben darüber, dass dann, ja, alle gehen jetzt zu Udo Walz. Jetzt ist die Mauer offen und keiner aus Wittenberg will mehr zu ihr. Und alle rennen dahin und bei ihr kommt jetzt ein Getränkehoffmann-Laden rein. Also es beschreibt einfach die Zeit auch rückblickend nochmal draufschauend, sicherlich auch noch mal feststellen, dass viele Entscheidungen sehr schnell getroffen worden sind und vor allem auch viele Urteile so schnell gefällt wurden, ne, einander gegenüber.
Das wird
Wahnsinn. Da gibt es auch ein Lied von, das heißt Mein Berlin, und das ist natürlich ein Liebeslied, aber eigentlich ist es auch so ein vorwurfsvolles Liebeslied, dass Berlin, du hast dich so hübsch gemacht, du hast dich so zu Tode renoviert und angestrichen, angemalt, und also wo so ein bisschen die Sehnsucht nach so den Dreck, nach der ehrlichen, nach dem ehrlichen und so allen, nach dem authentischen, das ist, ja, man hat sofort eine Idee, was die meinen mit dem 90er-Jahre-Gefühl, ne?
Ja, ja klar, da war das ja vieles so morbid, weil es gab ja viele Sanierungsgebiete im ehemaligen Ostteil der Stadt, und auch im Westen war ja nicht alles in Ordnung. Es war am Brachen mitten in der Stadt, es war ja noch teilweise Trümmergrundstücke oder sowas. Das hat ja einen Reiz. Auf der anderen Seite muss ich ja auch sagen, nur so schön war es alles auch nicht. Das verklärt sich auch in der Betrachtung von heute in die Vergangenheit zurück. Aber da hat sich vieles getan und vieles würde man gar nicht erkennen. Wir reden oft über Gentrifizierung und das wird dann immer negativ betrachtet. Aber ich sage mal, ich habe mich auch gefreut, dass Nordneukölln beispielsweise sich wesentlich verbessert hat, auch in der Sozialstruktur. Also es hat Vor- und Nachteile, ist klar. Es gibt dann auch Verdrängung, Mieten steigen. Ja, und das ist eine Entwicklung einer Stadt. Da muss man versuchen, das zu steuern, dass das auch noch bezahlbar bleibt. Das ist eins der größten Herausforderungen, die wir heute auch noch haben. Und das hat sich alles verändert. Ja, spannend. Da werden viele Geschichten zu erzählen sein. Also, wie hast du denn die 90er Jahre erlebt?
Also, ich weiß, dass das natürlich wie für alle sehr, sehr aufregend war. Aber gleichzeitig war es mir auch, guck mal, ich war eine von denen, die da in ihrer Westberliner Insel so sich so sicher gefühlt haben und sogar über nicht nachgedacht haben, über oben, unten, rechts, links. Das war einfach, ich kannte meine Wege, als wären da Schienen gelegt. Also für Katrin Saas wäre es wahrscheinlich ein langweiliges Leben gewesen. Ich fand das spektakulär schön. Und dann wurde auf einmal alles viel größer. Es waren alles neue Wege. Und ich weiß, dass ich in den ersten Wochen wirklich Schiss hatte, dass mich die Stadt verschluckt. Also ich habe so ein bisschen gebraucht. Ich habe ein bisschen gefremdelt und bin erst langsam Monat für Monat, Stück für Stück raus.
Für mich war das eine ausgesprochene Glücksphase. Ich hätte ja in meinem Leben nicht mehr gedacht, dass die Mauer da so friedlich fällt. Und es eröffneten sich neue Perspektiven. Ich war Stadtrat für Volksbildung in Tempelhof. Und wir hatten eine Partnerschaft mit dem Landkreis Zossen beispielsweise gehabt und mit dem Stadtbezirk Lichtenberg. Und haben da versucht, dann so ein bisschen Aufbauleistung auch zu erbringen. Und dann war ich ja sehr stark engagiert bei der SPD im Landkreis Zossen und habe da mitgeholfen, die Ortsvereine zu gründen und den Wahlkampf zu machen, den Volkskammerwahlkampf 1990. Und das war ganz, ganz spannend für mich und hat so viele neue Perspektiven gebracht. Ich war richtig euphorisch, war allerdings dann auch ein bisschen kritisch gegenüber den blühenden Landschaften, die unser Altbundeskanzler da versprochen hatte. Ja, die blühten, aber es waren die Rapsfelder. Und es gab dann sehr viele Verwerfungen und die Euphorie auch in Berlin, die ja noch am Anfang da war, wir werden eine 6-Millionen-Metropole und alles wird nach Berlin kommen und es wird alles toll werden, war dann doch ziemlich schnell weg. Und so, sagen wir mal so, ab 1993 waren eher wieder so die Schwierigkeiten im Vordergrund und nicht mehr die Euphorie. Das hat sich dann doch sehr schnell geändert.
Aber da war es für mich dann so, dass ich dachte, jetzt sind wir wirklich eins. Also das Stadtbild und die Menschen und will ich dann... Nee, ich meine, ich habe dann Berlin auf einmal in dieser Größe, wo ich mich ein bisschen gescheut habe am Anfang. Das war dann, okay, dann war Mitte für mich selbstverständlich, Friedrichshain. Das war alles dann, das war nicht mehr so, oh Gott, ich mache nicht mehr auf den Weg. Sondern das gehörte eben zu meinem Berlin mit dazu, das meinte ich.
Ja, für dich schon, aber für viele Menschen, die sind nicht nach Marzahn gegangen von
Zehlendorf. Bis heute
nicht. Oder sowas.
Bis heute nicht.
Gut, nur ist die Stadt auch groß, da muss man auch nicht überall hinfahren. Und ich komme auch im Westen nicht überall hin, wenn ich da keinen Anlass habe, was soll's. Ja, aber ich finde es schön, dass jeder Ortsteil auch in Berlin seine eigene Identität hat. Und man entscheidet sich ja manchmal bewusst oder manchmal unbewusst für einen Wohnort. Und wenn man sich da wohlfühlt. In Berlin sagen wir, die Kieze sind das Entscheidende und es gibt eine Gesamtheit und das ist Berlin. Und darauf können wir auch stolz sein. So, und wir machen jetzt auch wieder noch ein bisschen Werbung für unseren Podcast, House of Podcast. Am 16.
Ja, das
November.
Ja, am 16. November, genau. Und das wird, wir beide werden da live vor Publikum mit unserem Podcast sein. Und das ist das erste Mal. Und ich glaube, das wird richtig schön. Aber ich lasse dich noch nicht raus, Klaus. Ich habe noch was mit dir, was ich unbedingt sprechen möchte.
Ich glaube, das können wir auch noch.
Wir machen das beim nächsten Mal.
Das machen wir beim nächsten Mal, ja. Glaube ich schon.
Okay, das ist nämlich echt auch eine sehr schöne Geschichte. Aber okay, dann machen wir die betrifft eher dich. Dann, okay, verraten wir da nicht, um was es geht. Wir machen einfach nur schon neugierig fürs nächste Mal.
Genau. Und wünschen allen wunderschöne Herbsttage. Und bis bald bei Kim und Klaus.
Liebe Grüße aus Baden-Baden und nächste Woche wieder in Berlin. Alle beieinander.
Ciao.
Tschüss.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von RBB 888. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Beleidigungen, Schläge, Tritte. Im Amateurfußball passiert sowas viel zu oft.
Statt mit Bier und Bratwurst enden nämlich jedes Jahr hunderte Spiele mit Blut und Blaulicht.
Und wir haben das Gefühl, auf unseren Plätzen, da kippt gerade was. Ausgerechnet beim Lieblingssport der Deutschen.
Erschreckende Bilder aus dem deutschen Amateurfußball.
Mindestens ein Schuss.
Innerhalb von Sekunden eine Massenschlägerei.
Das Spiel muss abgebrochen werden.
Am Ende stehen 9 Streifenwagen und ein Rettungswagen neben dem Platz.
Ich bin Hubertus Koch.
Ich bin Yusuf Mirsad. Und wir sind die Hosts vom Podcast Spielerpro.
Wir wollen wissen, was geht eigentlich ab im deutschen Amateurfußball? Warum ticken auf dem Platz immer wieder Leute aus?
Und wie geht es denen, die das abbekommen?
Und overall, checkt der DFB das überhaupt?
Spielabbruch macht Gewalt den Amateurfußball kaputt ist ein Podcast von Radio Bremen und dem BR Story Team. Alle 4 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.